Ich lese den Predigttext für den heutigen Sonntag. Er steht in Matthäus 11, Vers 2 bis 6. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen: Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert.
Ja, liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde hier im Saal und in den Häusern, wir haben eben den Predigttext gehört und mitlesen können, kaum zu glauben. Ausgerechnet Johannes, der Täufer, ausgerechnet der hat Zweifel. Dieser gewaltige, charismatische Bußprediger, der allen den Kopf gewaschen hat. Die Massen waren ihm zugeströmt und er hatte den Menschen vom Messias gepredigt, dem Gesandten Gottes, dem Retter Israels. Er predigte über den, der kommen und ihr Leben verändern sollte. Doch nun hat ihn die Skepsis eingeholt. Er, der die neue Zeit Gottes angekündigt hatte, ihm will das nicht in den Kopf, was er da von Jesus hört. Er grübelt und ist sich gar nicht mehr so sicher, was er von all dem halten soll. Noch vor kurzem predigte er in der Wüste. Jetzt sitzt er gefangen von König Herodes Antipas im Hochsicherheitstrakt am Toten Meer. Statt Heuschrecken und wildem Honig gibt's jetzt Wasser und Brot. Man hat ihn in Ketten gelegt, man hat ihn mundtot gemacht, weil er den Mund nicht halten wollte. Das ist nicht recht, dass du die Frau deines Bruders genommen hast, so rügte er ganz unverblümt einen fürstlichen Ehebruch. Dafür wurde er eingebuchtet. Noch vor einiger Zeit hatte er Jesus getauft. Er hatte gerufen: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Jetzt hat er nur noch Fragen, was er da von Jesus hört. Das passt einfach nicht in seine Vorstellung. Er hatte zwar behauptet, der Messias würde ordentlich ausfegen. Dieser Jesus tut aber nichts dergleichen. Der kehrt nicht aus, der kehrt ein. Bei allen möglichen Leuten. Er, Johannes, hatte behauptet, der Messias würde die Axt an die Wurzel der Bäume legen. Und dieser Jesus dagegen geht zu auf zweifelhafte Leute am Rande der Gesellschaft und sucht die Gemeinschaft mit ihnen. Sehr merkwürdig, was dieser Jesus tut. Für Johannes ist das kaum zu glauben, was er da hört. So hatte er sich den Messias nicht vorgestellt. Zum Messias sein gehört doch auch dazu, dass die Feinde Gottes vernichtet werden. Kann Jesus wirklich der Messias sein, wenn er die Bösen nicht vernichtet? Ja, Johannes ist total verunsichert. Seine Zweifel scheinen berechtigt. Dazu muss man allerdings nicht im Gefängnis sitzen, um an solchen toten Punkt zu gelangen. Dazu kann man auch am Sonntag im Gottesdienst sitzen oder daheim auf dem Sofa und sich bequem zurückgelehnt anhören, was gepredigt wird. Und vielleicht insgeheim denken, Jesus, der ist mir so fern. Warum höre ich mir das alles an? Das alles hat mit meinem Leben doch nur wenig zu tun. Ich habe ganz andere Vorstellungen, wie es aussehen sollte. Jeder von uns denkt irgendwann oder gar fortwährend über sein Leben nach. Oft genug wird er dann auf Schlimmes stoßen, das passiert ist. Leid in der Ehe und Familie, manchmal ein Schlag nach dem anderen. Viele Erschütterungen. Was habe ich gebetet? Was habe ich gehadert? Gott, tu doch was! Und was ist passiert? Nichts. Kaum zu glauben, dass es einen Gott gibt. Gibt es ihn den wirklich allmächtig noch dazu? Kaum zu glauben. So zweifeln viele. Oder nein, mehr noch, sie sind enttäuscht, sie glauben überhaupt nicht mehr. Enttäuscht von Gott und seiner Gemeinde und den Mitarbeitern dort. Bevor es jetzt noch trauriger wird, gehen wir aber besser ins Gefängnis zurück, zu Johannes dem Täufer. Der gibt sich nicht mit offenen Fragen ab. Er will wissen, wo er dran ist. Er will eine Antwort auf die nagende Ungewissheit. Er wendet sich nicht von Gott ab. Er will sich Jesus zuwenden. Er philosophiert nicht herum. Also wenn der wirklich der Messias wäre, dann müsste jetzt eigentlich das und das geschehen. Er diskutiert auch nicht mit den Mitgefangenen und seinen Jüngern, um auch deren Meinung zu hören, damit er sich ein Bild machen kann, das einigermaßen plausibel ist. Nein, er will Jesus höchstpersönlich fragen. Und weil er es in seiner Lage aus begreiflichen Gründen selber nicht kann, schickt er seine Jünger. Geht hin und fragt ihn, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Johannes zweifelt kein bisschen an Gott. Dass Gott seinen Plan umsetzt, steht für ihn außer Frage. Wenn Jesus nicht der Messias ist, dann müsste er eben auf einen anderen warten. Auch dazu wäre er bereit. Seine Zweifel beziehen sich allein auf die Person von Jesus von Nazareth. Weil der so wenig seinem Bild vom Messias entspricht. Der soll ein machtvoller Herrscher sein. Der ist so schwach. Der starke Johannes wird irre an diesem schwachen Jesus. Also da gibt's eben nur eines, nichts wie hin und ihn selbst fragen. Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Bist du es wirklich? Wie wäre es, liebe Gemeinde, wenn wir mit unseren Fragen und Zweifeln, wenn wir welche haben, wie wäre es, wenn wir damit ebenfalls zu Jesus selbst gingen und nachfragen? Jesus, bist du wirklich Retter der Welt? Retter in meinem verkorksten Leben? Bist du wirklich der Heiland, der auch meinem Leben eine Wendung geben kann? Bist du es oder muss ich woanders suchen? Die Auswahl ist ja groß. Bist du wirklich der starke Herr, dem alle Macht gegeben ist? Bist du wirklich der Sohn des Vaters, der nach Lukas 12 jedes Haar auf meinem Kopf gezählt hat und jeden Spatz auf dieser Erde kennt? Bist du's? Oder muss ich mich nach anderen starken Herren umsehen? Jesus, bist du's wirklich? Bist du es, der auch für mich gekommen ist? Die Boten gehen hin zu Jesus und stellen ihm die Frage. Und kaum zu glauben, Jesus reagiert nicht enttäuscht oder sauer. Er sagt nicht, wie kann ausgerechnet Johannes diese Frage stellen? Er hat mich doch getauft, er hat doch miterlebt, wie mein himmlischer Vater sich damals zu mir bekannt hat. Er fordert die Abgesandten nicht auf, geht hin und staucht den Johannes wegen seines Kleinglaubens zusammen. Jesus weist sie nicht ab, die mit Zweifeln zu ihm kommen. Er sagt nicht, ihr seid doch auch getauft und solltet genug gelernt haben, um das zu wissen, wonach ihr fragt. Er putzt sie nicht runter, sondern er baut mit seiner Antwort auf, als er in ruhigen Worten zu ihnen spricht, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Jetzt wird's freilich schwierig, liebe Gemeinde. Zum einen denke ich mir, es wird schwierig für Johannes. Man stelle sich diese Antwort vor in seiner Situation. Ist es hilfreich, was Jesus ihm da ausrichten lässt? Blinde sehen. Er aber sitzt in einem dunklen, stinkenden Loch. Lahme gehen. Er kann 3 Schritte machen, dann ist er an der gegenüberliegenden Zellenwand. Aussätzige werden rein. Er wird wie ein Stück Dreck behandelt. Taube hören, ihm will man mindestens die Ohren abreißen. Tote stehen auf, wie lange wird er wohl noch am Leben bleiben? Armen wird die gute Nachricht gepredigt. Und er hat vermutlich eine Verabredung mit dem Scharfrichter. Nicht wahr? Das könnte ihm ja alles durch den Kopf gegangen sein. Große Worte, Jesus, aber sie helfen mir nicht. Tolle Dinge, aber sie ändern nichts an meiner Lage. Jesus, wenn du der Herr der Welt bist, dann hol mich hier raus aus dem Kerker. Ich finde das nur zu verständlich, wenn Jesus so ähnlich reagiert hätte. Wir wissen ja nicht, wie er reagiert hat. Aber vorstellen kann ich mir das. Zum Zweiten, es wird schwierig für uns. Wir denken, das geschah vielleicht damals, aber heute? Wo geschehen denn diese großen Dinge bei uns? Wo sind sie denn heute, diese Wunder, die Macht Gottes zeigen? Wenn es ihn wirklich gäbe, würde er doch das weltweite Corona-Elend nicht zulassen. Jedoch, wenn die Wunder nur damals geschahen, alte, längst vergangene Sachen, was sollen wir denn heute mit der Antwort Jesu anfangen? Ist das nicht gerade unser Problem, dass die Wunder Jesu heute anscheinend nicht mehr geschehen? Kann also die Antwort Jesu unsere Zweifel beenden? Kann sie wirklich eine Antwort sein auf die Fragen, die wir wegen seiner Lehre haben? Vergrößert sie nicht sogar die Zweifel, weil sie neue Fragen aufwirft? Johannes wird in Jesu Antwort trotz seiner Situation, in der das alles wie Hohn klingen mochte, ein klares Ja auf seine Frage gehört haben. Denn er kannte seine hebräische Bibel. Er wusste, all das, was ihm überbracht wurde, steht bereits in den alten Verheißungen. Das alles würde geschehen, wenn der Messias kommt. Das ist Punkt für Punkt genauso von Jesaja vorhergesagt. Und die ausgesandten Männer, die Johannes die Antwort überbringen, sie bestätigen, dass das wirklich alles geschehen ist. Sie hörten und sahen es ja. Erstklassige Augenzeugen. Warum hat Jesus nicht geantwortet? Ja, ich bin es, der da kommen soll. Und wenn ich anders bin, als du es erwartet hast, Johannes, dann lass dich dadurch nicht verunsichern. Nein, er überlässt es dem Johannes, ihn, den Messias, durch seine Taten zu erkennen. Und wir heute? Nun, zum einen denke ich, die Dinge, die Jesus beschreibt, geschehen auch heute noch. Vielleicht nicht in dem Maße wie damals. Jesus hat auch nicht alle Kranken geheilt. Doch auch heute geschehen diese Wunder. Heilungswunder im Namen Jesu. Auch heute wird das Evangelium gepredigt. Den Armen gepredigt. Und wir wissen, arm sein hat jetzt nichts mit Geld und Besitz zu tun. Auch heute wird gepredigt im Namen dieses Jesus von Nazareth. Ist es nicht ein Wunder, dass sein Werk unaufhaltsam weitergeht und wir in unseren Tagen geistliche Aufbrüche in manchen Ländern erleben? Zum Zweiten dürfte es uns heute ähnlich gehen wie dem Täufer Johannes. Er war einer wie wir. Er war in seiner Gefängniszelle auf Augen und Ohrenzeugen angewiesen. Auch wir sitzen oft im Gefängnis unserer Zweifel, vielleicht auch im Knast unserer angeblichen Vernunft. Aber wir begegnen ebenfalls Augen- und Ohrenzeugen. Im ersten Johannesbrief unterstreicht beispielsweise der Verfasser gleich zu Beginn ausdrücklich, dass das, was er berichten wird, das ist, was er gesehen und gehört und beobachtet und betastet hat. Im Neuen Testament finden wir mehrere solcher Zeugenaussagen, schwarz auf weiß. Wir können sie nachlesen. Es kann passieren, dass uns dann beim Lesen Jesus selbst begegnet, dass er uns anspricht und unseren Glauben an ihn stärkt. Ich kenne viele, denen genau das schon passiert ist und die sich von Jesus in ihrem Leben nicht abbringen ließen. Und ihr kennt solche auch. Denen die Augen aufgingen und sie wurden sehend. Die erwachten aus ihrer Starre und sie begannen zu gehen, um weiterzutragen, was sie erfahren hatten. Ich bleibe jetzt bei den Bildern. Sie wurden befreit vom Aussatz ihrer Schuld und der Gottesferne, die sie in die Isolierung getrieben hatte. Und sie wurden von Gott für rein erklärt, weil ihnen Jesus die im Leben angehäufte Schuld abnahm, denen das Ohr geöffnet wurde, dass sie Gottes Wort nun hören können, wie es ein Jünger hört. Die erkannten, ich war tot und siehe, ich bin lebendig geworden. Gott hat mich angenommen und ich werde am Ende zu ihm gelangen. Wenden wir uns doch an Jesus. Wir finden in seinen Aussagen im Evangelium Antworten auf Fragen und Zweifel. Ich wünsche uns allen, dass uns die Augen dann aufgehen und dass Jesus uns dann Beine macht, dass er uns reinigt und die Ohren frei macht für seine Botschaft, dass er uns seine gute Nachricht bringt. Du sollst zu mir gehören. Ich will dein Herr sein. Ich will, dass du mit mir lebst. Ich habe deine Schuld am Kreuz auf mich genommen, auch lange Zeit zurückliegende Schuld. Du bist davon befreit. Freiheit. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Ich weiß aus Erfahrung, es ist leicht, sich an Jesus zu ärgern, irre zu werden an ihm und ins Fragen zu kommen. Das ist eindeutig dem Johannes passiert. Das ging auch den Jüngern Jesu nicht anders. Am Abend seiner Verhaftung kündigte er ihnen an, in dieser Nacht werdet ihr euch alle an mir ärgern. Es ist leicht, sich an Jesus zu ärgern, zu sagen, das ist doch alles Unsinn mit diesem Jesus. Ich lasse mich doch nicht für dumm verkaufen. Wiederholt hörte ich Ähnliches von einem Freund, mit dem ich im Gespräch bin, der auf der Suche nach dem Sinn seines Lebens ist. Kaum zu glauben, wie leicht es ist, sich an diesen Jesus zu reiben. Wie schwer das manchmal ist. Ich glaube, besonders für unsere jungen Leute, nicht irre zu werden an ihm, angesichts des geistigen Gegenwinds, der uns vor allem aus den Medien entgegenschlägt. Wir können nur mit der Jahreslosung zu Gott beten. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Dass jemand sich nicht ärgert, dass jemand nicht Anstoß nimmt an ihm, das kann nur Jesus selbst schenken. Dann nämlich, wenn er einzieht in mir und Ärger und Zweifel ausräumt, dann, wenn er Glauben schenkt, den Glauben daran, dass er der Sohn Gottes ist. Jesus schenkt diesen Glauben, der an ihm festhält und ihm vertraut, auch bei vielen offenen Fragen und entgegen mancher persönlichen Erwartung. Manchmal könnten wir uns auch einfach anstelle einer intellektuellen Antwort mit dem Satz aus Jesaja 55 zufrieden geben. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und meine Wege sind nicht eure Wege, spricht der Herr. Glauben kann man sich nicht erarbeiten, aber sich schenken lassen. So las ich es vor einigen Tagen Und wer bisher nicht beschenkt wurde, könnte das getrost auf seinen vorweihnachtlichen, imaginären Wunschzettel schreiben. Ja, man muss Glauben auch haben wollen, sich danach ausstrecken, Glauben, der erkennen und dann bekennen lässt. Jesus, doch, der meinte auch mich. Jesus, doch, wir singen es zu Recht laut und heute notgedrungen, nicht einmal flüsternd, mit der Maske im Gesicht. Christ, der Retter, ist da, der Befreier. Jesus, er ist mein Heiland, der ein zweites Mal kommen wird, und ich muss auf keinen anderen warten. Und das darf ich ganz einfach eigentlich nur glauben. Amen.